Haargeflüster, ein Podcast von Roma Friseurbedarf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Haargeflüster. Hier sind wir wieder frisch und munter. Hallo liebe Birgit, willkommen im Studio.
Hallo Stefanie.
Und wir freuen uns ganz besonders, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ja, was haben wir uns heute überlegt für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, heute haben wir was ganz Neues. Heute haben wir eine sehr bekannte Schmuckfirma bei uns.
Wir haben die Frau Kollergaller von Siro Schmuck und den Herrn Christian Clemens zu uns eingeladen. Und die werden wir dann gleich herzlich bei uns begrüßen. Ja, und um was geht es? Welche Themen behandeln wir heute? Wir möchten jetzt ein bisschen mehr erfahren, wie wird der Schmuck hergestellt, wie wird der Schmuck richtig gepflegt, und wir wollen auch ein bisschen in die Spuren der Vergangenheit gehen, woher kommt der Modeschmuck überhaupt, und vielleicht gibt es da ein paar interessante Geschichten, die Sie uns mitgebracht haben.
Also noch einmal ein herzliches Hallo an Christian und Elisabeth. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute bei uns seid.
Wir freuen uns auch.
Genau, wir freuen uns auch, dabei zu sein.
Super. Wie fühlt ihr euch? Ist das euer erster Podcast? Könnt ihr euch kurz selbst vorstellen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben? Zum Beispiel, wer seid ihr? Welche Funktion habt ihr bei Ziro? Wie ist euer Werdegang? Und vielleicht noch ein paar Hobbys?
Wir freuen uns auf jeden Fall eben, dass wir da dabei sein dürfen. Und es ist der erste Podcast, bei dem ich dabei bin. Also ja, leicht nervös, aber das wird schon werden.
Das wird schon.
Ja, mein Name ist Christian Clement. Ich bin bei der Firma Ziro für den Bereich Sales zuständig. Also alles, was Verkauf betrifft, von unserem Geschäft auf der Kärntner Straße bis zu unseren Großhandelskunden, bin ich dafür alles umfänglich zuständig und unterstütze da eben die Geschäftsleitung, die Frau Elisabeth Kollergaller. Ich komme auch aus dem Bereich, also ich bin gelernter Goldschmied und habe dann eben nach meiner Ausbildung ein bisschen untypisch nicht in die Werkstätte gewechselt, sondern eben eigentlich in den Großhandel und bin da jetzt seit 2004 für eben Schmuck und Uhren tätig und ja, habe da jetzt eben von Marken wie Esprit, Joop, Puma bis zu jetzt eben Ziro, einer sehr hochwertigen Schmuckmarke, sehr viel betreuen dürfen. Und mir gefällt es jetzt eigentlich sehr, sehr gut, weil viele der vorigen Firmen waren große Konzerne. Und da sind wir jetzt eben wirklich in einem familiengeführten Konzern beziehungsweise familiengeführten Unternehmen. Und das birgt halt viele Vorteile einfach, weil wenn quasi das Manager-Meeting ist, dann sitzen da 3 bis maximal 4 Personen zusammen und entscheiden quasi oder entscheiden auch nicht, was gemacht oder nicht gemacht wird. Und das macht sehr viel Spaß, weil es eben kurze Wege sind und ja, man da sehr kreativ sein kann. Ja.
Sehr schön. Ja, liebe Elisabeth.
Also auch ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Für mich ist es auch das erste Mal, dass ich an so einem Podcast teilnehme. Und ja, mein Werdegang ist, dass ich also schon fast 40 Jahre mit Schmuck beschäftigt bin. Habe 1986 mein eigenes Unternehmen gegründet. Auch schon im Schmuckbereich, damals nur im Großhandel und noch nicht in der Produktion und im Eigenmarkensegment. Einmal Schmuck, immer Schmuck. Also irgendwann wird es dann zu deiner eigenen Haut und kommst du davon einfach nicht mehr los. Und so habe ich dann 2006 die Firma Ziro mit der Marke, mit den Markenrechten dazu und dem Geschäft in der Kärntner Straße 36 übernommen. Und dann auch begonnen, eben eigene Linien zu designen, zu kreieren. Und Ziro ist jetzt so unser Luxusmarken-Baby, in das wir investieren. Und parallel dazu aber, da wir auch erkannt haben, dass wir doch einiges an Erfahrung aufgebaut haben in der Produktion mit Schmuck in verschiedensten Richtungen. Wir auch für Escada und Firma Aigner jahrelang Design und Produktion für Schmuck gemacht haben, mit sehr guten Partnern in der Produktion zusammenarbeiten, die wir auch jahrelang aufgebaut haben, machen wir eben auch diese Private Label Projekte. So sind wir ja auch mit Roma zusammengekommen und die Idee, dass wir auch für Roma eine eigene hochwertige Schmucklinie machen. Und was ein sehr spannendes Projekt für uns war. Und ja, und für Hobbys bleibt nebenbei nicht mehr viel Zeit, weil ich eigentlich dieses Projekt, wie der Christian schon erwähnt hat, ist es doch ein familiengeführtes Unternehmen und jetzt durch die Krise war es auch nicht so einfach durchzukommen. Mhm. Und da sind einfach alle gefragt und da macht auch jemand wie der Christian mehr wie nur Sales.
Ja. Ja?
Also wir mussten wirklich alle stark zusammenhalten und zusammenhelfen, damit wir da durchtauchen, weil wir doch durch die Private Label und den Shop Kärntner Straße wirklich krisengeschüttelt waren in allen Bereichen von einer Stunde zur anderen. Ja. Mhm. Aber ich glaube, durch viel Kraft und Mut haben wir das geschafft, so halbwegs, und haben uns neuen Herausforderungen gestellt. Und somit, glaube ich, sind wir ganz gut, wenn wir nicht noch einen Lockdown haben, sind wir ganz gut durchgekommen bis jetzt.
Ja. Genau, klopf auf
den Holz. Haben wir nicht.
Den sollten wir jetzt nicht mehr haben. Gell?
Genau, genau. Ja, fein, schön. Das heißt, wir können unsere Hörerinnen und Hörer sich das vorstellen. Sie haben ja gesagt, der Sitz ist auf der Kärntnerstraße. Und ist das dann ein Riesengebäude, wo dann lauter kleine, lauter Menschen den Schmuck fertigen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also in Wien selbst haben wir ja nur das Designteam. Also wir haben den Shop in der Kärntnerstraße, der sehr klein ist, nur 20 Quadratmeter, für das Eigenlabel Zero. Einen Showroom in der Annagasse, wo wir Veranstaltungen jetzt, wo es wieder erlaubt ist, wieder hoffentlich mehr machen dürfen, Großhandelskunden empfangen können. Und die Produktion selbst ist ausgelagert. Mhm. Ja, da haben wir Produktionspartner in Italien, in Frankreich, in Asien natürlich, weil man um das heute leider nicht mehr herumkommt. Mhm. Wir haben das immer wieder versucht, so lange es geht, so gut es geht, hier zu bleiben. Aber man muss auch schauen, dass man konkurrenzfähig bleibt. Ja.
Ja.
Und wenn man dann nur mehr sagt, weil es hier gemacht ist, kostet das Ganze dreimal so viel, das ist kein Kunde bereit zu zahlen. Ja. Auch wenn die Qualität noch so gut ist. Es ist jetzt schon schwierig, ja, aber dann noch umso mehr. Also deswegen haben wir hier in Österreich ein kleines, feines Team und der Rest ist ausgelagert. Aber in den eigentlichen Produktionen, da kann man sich schon so vorstellen, dass dort sehr viele Menschen beschäftigt sind. Ja?
Ja.
Weil am Schmuck sehr viel Handarbeit ist, wenn er gut gemacht ist. Mhm. Überhaupt, wenn Steine gefasst und gesetzt sind, das ist doch alles noch mit der Hand gemacht.
Ja, wo wir zusammengesessen sind, da haben wir ja sehr viele Zeichnungen erhalten, wo wir dann auch dann das ein oder andere Foto dann bekommen haben, was ja jetzt schon sehr, sehr digital ist. Also ich schätze mal, früher war das viel, viel schwieriger. Da wurde wahrscheinlich mit Buntstiften noch gezeichnet. Aber jetzt kann man ja teilweise die Steine schon sehr, sehr gut erkennen. Und dann haben wir ja ausgesucht, welchen Schmuck wir nehmen. Kannst du dich auch noch erinnern?
Ja, genau.
Ja, der Ablauf ist halt so, dass man immer mit dem Designteam in eine sogenannte Brainstorm-Phase geht, wo mal erst das Gespräch stattfindet zwischen Kunde und Designerin und dann einmal so Vorschläge kommen. Aber je besser halt das Vorgespräch ist, umso gezielter sind dann natürlich auch die ersten Brainstorm-Entwürfe. Und ja, das ist richtig, dass das heute schon wesentlich besser funktioniert, vor allem durch die 3D-Möglichkeit am Computer, dass ich auch schon zeigen kann, wie schaut der Ohrring dann von hinten aus, welche Montur ist da dann drauf und welche Kette nehme ich dazu. Das kann ich alles abbilden. Früher ist das halt 5, 10 bis 10 Mal hin und her geschickt worden, bis dann ein Stück, oder man musste viel öfter vor Ort sein in den Produktionsstätten. Heute ist das halt alles sehr leicht abbildbar durch die Digitalisierung.
Ja, sehr gut. Bei unseren Gesprächen hat ja die Elisabeth uns sehr viel von früher erzählt, wo eigentlich auch der Modeschmuck ursprünglich herkommt. Und auf die Geschichte würden wir jetzt gerne eingehen, weil ich fand das persönlich sehr, sehr interessant. Und ich würde einfach jetzt wirklich gerne mal wissen, woher kommt der Modeschmuck? Wie ist der überhaupt entstanden?
Also eigentlich durch eine meiner Vorbilder, die Coco Chanel, die das also wirklich gelebt hat und die damals schon erkannt hat und gesagt hat, jede Frau möchte sich schmücken. Aber sie will sich nicht schmücken und ihren Reichtum zur Schau stellen, sondern es kann auch Schmuck sein, den jeder sich leisten kann. Und so kam es damals, dass diese Perle, die Chanel-Perlketten und so weiter, in den 1925, 1930er Jahren, von ihr eigentlich ins Leben gerufen wurde. Und so sagt man in der Modeschmuckwelt, sie ist die Vorreiterin des Modeschmucks und unter Verwendung auch unedlerer Metallketten, Imitationsperlen. Und das war eigentlich auch die Geburtsstunde von Firma Ziro, die auch 1917 schon gegründet wurde, wo man dann auch begonnen hat, Makassit, Silber zu verwenden und nicht nur Gold und Edelsteine. Weil in der Zeit war ja doch noch der Echtschmuck mit Gold und Edelsteinen den oberen 10.000 vorbehalten und nicht jeder konnte sich's leisten. Aber auch in der Zeit hat ja auch Frau begonnen, arbeiten zu gehen. Ja, und die wollten halt auch ein paar kleine Ohrsteckerchen oder eine kleine Kette oder irgendwas. Und da ist die Coco Chanel eben die Vorreiterin gewesen und hat da mit ihren Imitationsperlen den Schmuck auch für die Bürofrauen leistbar gemacht. Ja.
Super. Das heißt, dann wurde der Modeschmuck immer leistbarer für jeden.
Ja.
Und was zeichnet sich jetzt ab? Weil wir, weiß ich nicht, eine Zeit lang war ja immer desto billiger, desto besser. Merkt man da jetzt einen Umschwung, dass auch die Frauen oder die Menschen wieder dahin zurückgehen? Ich trage wirklich den Schmuck wieder öfter, nicht nur einmal.
Auf jeden Fall.
Und schmeiße ihn weg.
Ja. Nein, also das ist Gott sei Dank ein sehr positiver Trend, wo das jetzt momentan hingeht, dass wirklich die Leute eben sagen, sie wollen wieder eine höhere Qualität sich leisten, weil eben dann auch die Möglichkeit gerade beim Schmuck besteht, dass man es dann auch reparieren kann. Also ich glaube, jeder hat schon die Erfahrung gemacht, wenn man sich irgendwo einen wirklich günstigen Schmuck kauft, dass dann wenn dann doch was passiert, man geht dann zum Geschäft und sagt, ich hätte es gerne, weil da habe ich jetzt Erinnerungen verbunden oder das habe ich da und dort gekauft und dann sagt einem der im Geschäft, ja, tut mir leid, das kann man gar nicht reparieren, das kann man quasi nur wegschmeißen. Das sind so Erfahrungen, die, glaube ich, dann auch die Leute dazu bringen, Gott sei Dank, zu sagen, ich investiere lieber ein paar Euro mehr, es ist gar nicht viel, aber dafür kann man es dann auch reparieren lassen, dafür habe ich dann eben einen After-Sales-Service. Und da wird schon wirklich viel mehr auf Qualität Wert gelegt. Ja, also
sehr gut.
Ein guter Trend.
Also auch hier wird es nachhaltiger.
Ja, wieder. Definitiv. Also das ist natürlich auch ein Side-Effekt davon, dass man dann eben nicht so viel in Masse produziert, was dann eben weggeschmissen wird, sondern wirklich eben nachhaltig bleibt. Ja.
Was wir auf jeden Fall noch fragen wollten, ihr arbeitet ja eng mit Schloss Schönbrunn zusammen. Da gibt es ja diesen besonderen Sissi-Stern. Was hat es mit den Sternen auf sich?
Also die Sissi-Steine, die machen wir jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit für Schloss Schönbrunn.
Ja.
Und das ist natürlich das, was, glaube ich, jeder als erstes mit dem Thema Sissi verbindet. Also dieses typische Winterhalterbild, wo die Sissi, die Kaiserin Elisabeth, die Sterne in den Haaren hat. Das ist das, was jeder kennt oder was sehr, sehr viele Leute kennen. Und wir haben da eben genauso, also es ist auch quasi, fällt unter ein Private-Label-Projekt, dass wir eben das exklusiv für Schloss Schönbrunn dann eben designt haben. Die haben ja auch sehr viele Grundrechte schon in den Händen, was auch wichtig ist bei diesem Projekt, dass man das auch machen darf. Und dann wird das eben designt und produziert. Und da sind wir jetzt auch sogar schon so weit, dass man eben mit der Zeit, sage ich jetzt mal, gehen, dass wir eben kleiner, zarter geworden sind in den Kollektionen und das funktioniert sehr, sehr gut, weil eben wirklich der Tourist das da gerne mitnimmt. Und da ist es immer eben auch in dem Modeschmucksegment, also wo wir dann eben ein anderes Grundmaterial verwenden, damit das eben auch einen Verkaufspreis hat, wo der Tourist das halt einfach auch nebenbei mitnehmen kann. Ja.
Das war auch der Grundstein bei uns,
genau,
der Sissi-Stern, weil wir haben ja eine Original-Sissi-Perücke bei uns in der Zentrale stehen, genau, von der Roma.
Romy Schneider.
Romy Schneider. Und bei uns waren ein paar Sissi-Steine, also Sterne kaputt oder
es haben welche gefehlt. Und die Steine, die sind ja schon ziemlich alt gewesen und die Steine, wenn man sie ja öfters auch eine Leihperücke war, die Sissi-Perücke und mit den Jahren, es ist einfach ein Schleißteil und das verliert sie halt mit der Zeit. Und natürlich, da haben wir halt neue gesucht.
Genau. Und der Herr Bürger, unser Marketingleiter, der hat
bei einer Veranstaltung getroffen.
Genau, getroffen und hat das dann angesprochen anscheinend.
Genau, und hat gemeint, ihr seid auf der Suche nach sowas und wusste damals nicht, dass wir das produzieren. Mhm. Gesagt, ma, da müssen wir einen Termin machen, das ist ja genau das, was wir suchen.
Genau.
Und so über sind die wir dann, sind wir zusammengekommen.
Genau, das erste sind wir dann zusammengekommen. Ja, und jetzt hat unsere Sissi-Perücke auch wieder genügend Sternchen.
Glitzernde Sterne, genau. Ja.
Jetzt passt das wieder. Und ich weiß noch, dass der Markus von Brennig sich gefreut hat, dass wir endlich diese Sterne aufgetrieben haben. Ja, super. Ja, jetzt kommen wir zum Schmuck einmal, noch einmal direkter, also wie der hergestellt wird, wie diese Prozesse sind. Da wollen wir noch ein bisschen mehr in die Details gehen. Wir denken, dass das einfach für dich da draußen interessant ist, weil ich glaube nicht, dass du schon irgendwie mal mitbekommen hast, wie man einen Schmuck erstellt. Man sieht das ja dann doch nur im Geschäft. Und da werden wir jetzt unsere Profis fragen.
Ich lasse da meinen Goldschmied außen vor.
Yes,
wozu hat man Fachleute im Team?
Genau.
Da tut man sich halt leichter, wenn man auch wirklich mal in so einer Produktion drinnen war, beziehungsweise es ist ein bisschen ein Unterschied vom kleinen Goldschmied, der jetzt in der Werkstätte sitzt, bis zu der großen Produktion. Aber es ist nicht so, wie sich vielleicht mancher vorstellt, dass das da irgendwie fertig aus einer Maschine rauskommt, sondern da ist eben wirklich sehr, sehr viel Handarbeit noch dabei. Vor allem, wenn eben ein gewisser Qualitätsgrundstandard eben gefragt ist, was eben bei uns der Fall ist. Und da ist es eben so, dass wirklich von dem ersten Modell, was gebaut wird, also vielleicht hat es der eine oder andere vielleicht doch schon mal irgendwo gesehen, sind dann sogenannte Wachsmodelle, die gebaut werden, von denen dann eben vervielfältigt wird. Da gibt es jetzt auch schon neuere Techniken. Also jeder hat wahrscheinlich schon mal von einem 3D-Drucker gehört. Also das wird dann oft mit neuer Technik schon mit so einem 3D-Drucker gefertigt. Aber die Nachversäuberung, damit das Ganze perfekt ist, funktioniert dann auch oft nochmal händisch, bis das dann wirklich eben sogenannter Guss erstellt wird. Da gibt es dann wieder verschiedene Verfahren, wie das Ganze gegossen wird. Im Prinzip grob zusammengefasst muss man das Wachs erst einmal einbetten in ein Material, wo ich dann ein flüssiges Metall eingießen kann. Das ist im Prinzip so der ganze Prozess, dass man zuerst einen Hohlraum erzeugt, der die Form des Schmuckstücks hat, und der muss in einem Material sein, das die Hitze und das Metall einfach das Flüssige aufnimmt und dann dort drinnen aushärtet. Und dann beginnt eigentlich die richtige Arbeit, weil dann hat man dieses Metallmuster mal in Händen.
Ja,
aber das sind
darf ich
noch,
nur einmal kurz vorgreifen, wenn ich jetzt, also ich stelle mir das jetzt wie beim Keksebacken ungefähr vor oder beim Kuchenbacken, tue ich das in die Form und dann drehe ich es um und dann fällt das Schmuckstück raus und dann werde ich das
hier. Ja, nicht ganz. Also es wird da eben geschleudert, damit eben wirklich das flüssige Metall, bevor es aushärtet, wirklich bis in die letzten Millimeter dieser Form auch hineinkommt. Man muss sich jetzt einmal nur vorstellen, wie zart und fein ja teilweise Teile von solchen Schmuckstücken sind. Und da muss das wirklich eben exakt bis zum letzten kleinen Tipfchen, muss dieses Metall kommen, bevor es halt kalt wird und dort eben nicht mehr hinkommt. Ja.
Das muss man an der Stelle vielleicht hinzufügen. Also die fast 40 Jahre, die ich schon in der Branche bin, hat sich hier wahnsinnig viel auch getan, was wirklich die Erstellung von Modeschmuck in so feiner Qualität betrifft. Das war früher nicht möglich. Früher hat man dann eher zu Gold oder Silber gegriffen, weil eben Messing, Grundmaterial, das dann schön vergoldet oder versilbert wurde, zu schwer war, weil man händisch diese Modelle gebaut hat. Wie der Christian gesagt hat, jetzt durch den 3D-Druck kann ich das viel feiner alles machen und die Technik ist da halt auch fortgeschritten. Und daher kann ich auch, so wie die feinen Ohrringe, die Frau Hausladen heute trägt, auch so feine, zarte Sachen in Modeschmuck machen. Und in Wahrheit ist ja nicht mehr viel Unterschied, wenn dann Leute sagen, na warum so teuer, ist ja nur Modeschmuck, habe ich immer wieder gehört. Ja, die Arbeitsschritte sind die gleichen. Ich fülle hier halt nur Gold oder Messing rein, aber der Arbeitsschritt ist der gleiche Aufwand, weil wenn ich gute Qualität will, dann sind die Arbeitsschritte die gleichen. Und ich meine, die Arbeitskraft ist immer noch überall auf der Welt immer noch das Teuerste an den ganzen Sachen, auch wenn es durch Maschinen unterstützt wird. Ne?
Weil eben nach dem Guss, also wo man es dann eben aus der Form rausnimmt, auch so wie beim Backen, da wird das Ganze dann eben herausgenommen in dem Prozess aus einem Gipsmodell einfach. Mhm. Und dieses Modell, was da eben rausgenommen wird, ist dann eben jetzt nicht nur ein Stück, sondern sind da natürlich mehrere Stück schon auf so einem sogenannten Wachsbaum drauf. Und die müssen dann aber alle eben versäubert werden. Also die müssen dann eben runtergeschnitten werden, geschmirgelt werden, müssen poliert werden, bis es dann eben wirklich glänzt. Und am Schluss, was auch ganz wichtig ist, kommt eine gute Plattierung drüber oder eine gute Ionenplattierung, die das Ganze auch dann auch von Anlauf schützt, beziehungsweise auch von anderen äußeren Einflüssen. Aber ich glaube, da können wir später dann auch nochmal drauf zurückkommen, was jetzt dann auch so die Behandlung von jedem Schmuck betrifft, was da immer unsere Wünsche sind als Produzenten, damit der Schmuck auch einfach lange hält. Ja.
Ist das so wie eine Versiegelung?
Das kann man sich für eine Versiegelung vorstellen, genau, die dann einfach über das Grundmaterial drüber kommt und die eben aus einem Material gemacht ist, das eben am Sauerstoff der Luft nicht oxidiert.
Okay, jetzt haben wir schon ein paar Mal gehört, vergoldet, rodiniert. Ich meine, wir haben da ja auch viel dazu gelernt in den letzten 1,5 Jahren. Was bedeutet jetzt rodiniert?
Rodiniert ist ganz interessant, weil Rhodium ist eigentlich auf jedem Silber und auf jedem auch Weißgold-Schmuckstück drauf. Also das wissen wahrscheinlich die wenigsten, nachdem ja auch in Weißgold Bestandteile drinnen sind, die eben gelblich werden können, die nicht so stark oxidieren oder anlaufen wie beim Silber, wird auch das Weißgold rodiniert. Also Rhodium ist ein Metall einfach, das auch als Plattierung über die Schmuckstücke drüber kommt, also so eben versiegelt und dementsprechend eben vom Anlaufen schützt. Was da halt wichtig ist, es ist eine Schutzschicht, das heißt, die ist jetzt nicht extrem dick, sondern das ist eben eine gewisse Schicht, die da oben drüber kommt, die sich natürlich mit der Zeit abnützen kann. Und die Verbindung zwischen dem Grundmaterial und dieser Versiegelung, die ist auch ganz wichtig, dass die eben, es sind sogenannte IP-Platings, das heißt, es verbindet sich mit dem Grundmaterial, kann sich aber, wenn ich jetzt da zum Beispiel ganz viele Chemikalien drüber gebe, jetzt sagt jeder vielleicht, was verwende ich für Chemikalien zu Hause? Naja, jeder verwendet Parfum. Ja, die meisten Damen verwenden irgendwelche Cremchen. und da ist es
Haarspray.
Halt gut. Haarspray, genau. Und da ist es halt gut, dass wenn man das eben drauf gibt oder verwendet, dass man da eben nicht den Schmuck schon drauf hat, sondern das eben erst nachher macht. Ja.
Und auch die Aufbewahrung schön brav in den Boxen, in den Schmuckschatten.
Nicht beim Duschen tragen.
Nicht, wie manche sagen, die sind so angenehm, die lasse ich gleich Tag und Nacht drinnen, weil auch die Haut und jede Haut einen Säureausstoß und ein Säuregehalt hat. Und jeder Mensch hat da mehr oder weniger. Und das sind alles aber Dinge, die diese Chemikalien beeinflussen können. Ja?
Also
diese
Vergoldung. Darf man nicht. Auch nicht.
Gut.
Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wenn man jetzt das mal eben beim Duschen oben hat oder wenn man es mal beim Schlafen oben hat, dass das jetzt kaputt geht. Aber wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne eine lange Lebensdauer, dann ist halt einfach das, wie ich damit umgehe. So wie mit jedem anderen Ding. Wenn ich mit Schuhen gut umgehe, dann halten sie länger. Das ist einfach
Auch bei den Haaren.
Genau.
Ganz genau.
Da seid ihr die Profis.
Ja, da kommen ja dann jetzt, also ich meine, die sind jetzt schon alle wieder zurück von der Sonne. Da war dann wieder einiges zum Reparieren.
Genau.
Was ist dein persönliches Schmuck-Highlight von Zero?
Puh, das ist jetzt schwierig, weil mir gefällt jeder Schmuck. Wie wir einen Schmuck bekommen haben, habe ich Geburtstag gehabt und ich habe von meinen lieben Kolleginnen und Kollegen ein Armband bekommen von Zero. Und da habe ich mir jetzt die passenden Ohrringe und die Halsketten dazu gekauft. Das ist eben aus Messing Rosé vergoldet. Die geht halt bis zu der Brust. Hat ca. 8-9 Steine, verschiedenfärbig. Und bei den Ohrringen sind es ca. 4 verschiedene Steine und ist zum Reinhängen. Also die liebe ich.
Und die Steine sind nicht alle irgendwie oval, sondern die haben auch alle eine andere Form, gell?
Genau, also einmal rund, eckig. Oval.
Ja, und im ersten Bezirk waren wir ja auch shoppen.
Ja, wir waren natürlich vorhin in der Annagasse und dann waren wir auf der Kärntnerstraße entgegen und da haben wir sie auch verliebt in Ringe. Da haben wir sie beide einen Ring gekauft. Genau. Ich glaube, du hast sogar noch Ohrringe dazu passende genommen.
Genau, ich war dann noch einmal dort und haben wir dann einen Stecker gekauft, in Gold. Aber der Ring war in Rosé mit so Sternen. Und ich habe den deswegen gekauft, weil der in der Auslage schön präsentiert worden ist und ich bin genau wegen dem reingegangen.
Super, super.
Genau, es war auf den Fotos oben, glaube ich, wenn ich mich erinnern kann. Da war es ja relativ frisch schon. Und einmal war ich zu vor der Weihnachtszeit, da hat es geschneit in Wien, ich meine, das ist selten.
Das ist selten, halt,
ja, genau. Stimmt, ja.
Und
genau,
da war ich, ja, und haben wir dann die Ohrstecker noch geholt.
Ja, ja, nein, das sind die kleinen Kollektionen und ich muss sagen, also bei der Marke Zero, unser großer Vorteil ist, dass wir sehr klassisch sind. Das heißt, wir sind zwar jetzt durch die neuen First Love Kollektionen feiner, kleiner, zarter geworden, aber trotzdem ist es klassisch. Und wir unterliegen da jetzt nicht diesem Druck, dass wir zwei-, dreimal im Jahr dem Trend, irgendeinem Trend folgen müssen, was Farbe oder Form von Schmuck, größer, kleiner, sondern es sind Klassiker, die eben auch aus der Zeit Coco Chanel schon aktuell waren, weil ein Tennisarmband, ein Tennisbracelet, ein Memoring, ein Solitärring, das war immer in der Schmuckwelt vorhanden und das wird auch weiterhin vorhanden bleiben, denke ich. Ja. Mhm. Und das ist halt unser Vorteil und da kann ich sehr gut Mix und Match und wir haben auch sehr viele Kunden, die das einfach mit Echtschmuck auch kombinieren. Jetzt überhaupt, wo wir im Silber sind, mit den wirklich sehr hochwertigen synthetischen Steinen, kann man das sehr gut mit Echtschmuck kombinieren. Und Kunden sagen oft, wow, der funkelt ja schöner wie mein eigener Diamant. Ja, weil wenn der echte Stein nicht wirklich eine Top-Wesselten-Qualität ist, ist er nicht rein und daher nicht so toll wie der lupenreine synthetische, der gut geschliffen ist. Ja?
Mhm. Wahnsinn. Denkt man sich, ich habe extra einen echten Stein und dann schaut der andere eigentlich schön aus.
Ja. Ja. Aber das ist auch die Trendwende, von der wir vorher gesprochen haben, dass auch jüngere Generationen jetzt, ich höre ja nicht mehr zu den ganz Jungen, aber so die Generation von Christian oder meinem Sohn und meinen Schwiegertöchtern, die wollen sich auch schmücken, aber denen ist nicht mehr so wichtig, ob das jetzt echt ausgebuttelter Diamant ist.
Ja. Ja.
Die wollen Qualität und darauf hat ja Ciro immer geachtet, weil das ist wirklich schon seit 100 Jahren, stand Ciro immer auch, wie es noch Modeschmuck geheißen hat, haben wir auch versucht, die beste Qualität im Modeschmuckbereich zu produzieren. Und jetzt auch folgen wir immer der besten Qualität. Wir versuchen, die besten synthetischen Steine zu finden und zu verwenden. Aber es ist immer Qualität. Und deshalb ist es auch möglich, diesen Schmuck sehr gut mit echten Sachen zu kombinieren, also mit echten Diamanten, echten Brillanten, weil es wirklich mit freiem Auge heute nicht mehr möglich ist zu erkennen. Es ist ja auch die Entwicklung beim Steineschleifen und so weiter da irrsinnig vorangeschritten. Und dadurch, dass das auch maschinell ist, kann man heute auch synthetische Steine in der gleichen Qualität schleifen wie Diamanten. Hm. Früher war das nicht möglich, weil wenn ein Schleifer viel Geld verlangt hat, um einen Stein zu schleifen, dann hast du die Zeit nicht investiert in Zirkone oder synthetische Steine, sondern hast gesagt, das investiere ich aber in einen Diamanten. Und heute durch die Maschinen auch, die das teilweise machen, ist das möglich,
ist das dass ich auch möglich, ja. Genau, dass man synthetische Steine verwendet. Es geht sogar so weit, dass eben bei Meusernit bzw. bei Lab Diamonds, die dann wirklich im Labor gezüchtet werden, gewisse Signaturen, sage ich jetzt mal, eingelasert werden, damit man wirklich erkennt, dass das eben kein echter ist, weil da die Prüfgeräte sogar drauf anschlagen würden, dass der echt ist, weil die prüfen dann oft eben die Lichtbrechung oder die Wärmeleitfähigkeit des Steins und die sind im Labor gezüchteten Diamanten genau gleich wie beim echten. Da müsste man schon mit irgendeinem Elektronenmikroskop reinschauen, damit man die Wachstumsspuren des Diamanten sieht. Aber das ja mit freiem Auge schon gar nicht mehr. Also jeder, der Ihnen erklärt zu Hause, ich kann mit freiem Auge sehen, ob es ein echtes ist oder nicht, der schwindelt.
Okay. Es gab da sogar Doku-Serien, wo man gezeigt hat, wie Einkäufer unterwegs waren und zu einem Erzeuger gegangen sind und einen Stein gekauft haben und dann damit zum Juwelier und gesagt, ich habe da geschenkt bekommen einen Diamanten, was würden Sie mir dafür zahlen? Ja? Und der hat ihm vom Fleck weg gesagt, den Preis, den er in der Größe mit dem Schliff für einen echten Diamanten zahlen würde und es war aber ein synthetischer. Also auch mit den Prüfgeräten, die es bis jetzt gibt, war es dem nicht möglich, das festzustellen. Ja? Mhm. Also es ist wirklich mit freiem Auge nicht mehr feststellbar.
Wahnsinn. Die Technik ist ein Hund.
Ja, sie haben für uns ja limitierte und exklusive Schmuckstücke für uns produziert, die was eben nur für bei uns gibt. Die haben wir auch im Online-Shop und in die verschiedenen Shops bei uns.
Genau, in 40 Filialen.
In 40 Filialen.
Und da haben wir unsere exklusive Roma-Schmuckkollektion mit Ciro gemeinsam gestaltet. Und diese Schmuckstücke sind, also wir haben nur wenige Schmuckstücke produzieren lassen und daher sehr exklusiv und sehr selten. Sieht man dann nicht überall bei anderen.
Das ist uns auch immer ganz wichtig. Also unsere Projekte, die wir unter Private Label führen, die sind wirklich zu 99,9% exklusiv, weil wir sagen, das ist unser Asset, dass wir sagen, es ist jetzt nicht an jeder Ecke erhältlich und es gibt jetzt keinen Katalog, aus dem der Kunde, der Private Label Kunde bei uns auswählen kann, sondern wir designen wirklich dann eben exklusiv für den jeweiligen Kunden. Und das ist uns auch wichtig, weil ich finde immer, dass diese Exklusivität auch zur Qualität dazu passt. Also das geht irgendwie Hand in Hand und macht es eben auch für den Kunden ganz besonders, weil er weiß, okay, das gibt es eben wirklich nicht bei jedem.
Und vor allem kann man dazu sagen, es ist dann Serie, aber nicht Massenproduktion. Ja, also es gibt natürlich, wenn man heute Schmuck mit Schmuck vergleicht oder ich vergleiche es immer auch mit Mode, wenn ich ein T-Shirt nehme und ich habe ein T-Shirt und das andere ist vom Lacoste und da ist ein Krokodil drauf, ist auch ein tolles Baumwoll-T-Shirt, ja, wird was anderes kosten, weil es eben doch ein spezielleres T-Shirt ist. Und so ist es hier auch. Ich habe Design dahinter, es haben sich Menschen was überlegt, es ist Handarbeit dabei und ich habe eben Designs entwickelt, die zu Roma passen. Und jeder Kunde, der zu Roma geht, soll das Gefühl haben, ich kaufe ein Roma-Schmuckstück. Und das bekommt man sonst nirgends. Wenn ich da ein bisschen mehr zahle, hat man auf Design, auf Qualität geachtet und dann habe ich einen Grund, warum ich dort ein Schmuckstück kaufe. Mhm.
Sehr gut. Ja, wir würden jetzt gerne noch ein paar typische Schmuckmythen aufklären. Falls euch da was dazu ein, wo immer jeder Kunde sagt, dass das so ist, obwohl das eigentlich überhaupt nicht stimmt. Also so wie das jetzt war mit dem, ich sehe mit freiem Auge, dass das ein Diamant ist, das ist ja schon mal der erste
das
Mythos.
Das ist ein Mythos, genau, richtig, wenn einem das jemand erklärt, genau. Vielleicht eh auch das, was wir auch schon angesprochen haben, dass weil es jetzt im Modeschmuck ist, dass es deswegen eine schlechte Qualität hat oder günstig oder billig ist, ist, glaube ich, auch jetzt ein bisschen erklärt worden durch die Produktion einfach, dass da dieselben Techniken verwendet werden, wenn es eben qualitativ ist und dementsprechend eben auch der Modeschmuck nicht mit billigen vergleichbar ist. Also da muss man auch eben unterscheiden, ob Qualität oder nicht. Eines fällt mir jetzt auch ein und zwar ist es vor allem auch bei Steinen, also wir bieten bei uns auch zum Beispiel das Service an, wenn jetzt jemand mit seinem Schmuck hinkommt, dass wir den auch reinigen lassen, hat zweierlei Vorteile. Das eine ist eben, dass der Kunde ein bisschen länger im Geschäft ist und sich ein bisschen umschaut, was sich auch oft verkaufstechnisch gut widerspiegelt oder umsetzt. Und das zweite ist eben, dass wir auch gerne eben einen Service anbieten, wo der Kunde sagt, wow, das ist toll, das kriege ich woanders nicht. Aber da ist es oft der Mythos vielleicht, dass jemand sagt, der Stein ist kaputt oder der glänzt nicht mehr oder warum auch immer. Und dann ist es ganz einfach so, dass eben gerade bei den Ringen, wenn man die länger trägt, sind ja die Steine oft unten offen. Das heißt, sie haben unten ein Loch, damit eben das Licht auch durchkommt. Und da kann es natürlich auch verschmutzen. Und das ist zu auch 99% der Fall, dass das einfach unten zu ist und dass man das einfach reinigen muss und dann glitzert es wieder. Und das ist auch schön, dann eben zu sehen, wenn der Kunde sagt, wow, was haben Sie mit meinem Ring gemacht? Ich sage, einfach nur gereinigt.
Jetzt weiß ich aber, warum unten ein Loch ist.
Ja. Ja, und unsere Schmuckstücke, die kann man natürlich perfekt auch zu einem Geburtstag herschenken oder das Weihnachtsfest steht ja auch vor der Tür. Und wir sind eben, wie gesagt, in 40 Shops und auch mit einer kleineren Kollektion auf unserem Onlineshop mit dem Schmuck erhältlich. Ja, wie pflegt man den Schmuck am besten?
Also prinzipiell ist es so, es gibt gewisse Putztücher, wo man den Schmuck putzen kann. Den bekommt man eigentlich in den meisten Schmuckbedarfgeschäften beziehungsweise, glaube ich, jetzt auch schon vielerorts in Allgemeingeschäften, wo man eben so ein Silberputztuch bekommt. Da ist es wichtig, dass man eben wirklich nur vorsichtig drüber fährt, dass man jetzt da nicht wirklich 100-mal und ganz fest, weil wie gesagt, es ist eine Schutzschicht oben auf dem Schmuckstück drauf, den man natürlich, wenn man es wirklich sag ich jetzt mal, brutal machen würde, da wirklich auch dann nach einiger Zeit eben wegschmiegeln kann. Aber prinzipiell, wenn man es vorsichtig macht, ist das immer ein guter Punkt. Beziehungsweise ganz einfach, also wir haben das früher auch immer gemacht, nachdem man einen Schmuck in der Ausbildung poliert hat, dann ist eben diese Polierpaste drauf und dann nimmt man sich einfach ein kleines Bürstchen, zum Beispiel eine alte Zahnbürste oder was auch immer, und fährt da einfach nur mit Wasser ein bisschen drüber. Also das ist auch zum Beispiel beim Stein so, wenn sich da irgendwo Schmutz drinnen fängt, dann kann man das mit dem ganz gut weggeben. Dann ist nur wichtig, dass man es nachher gut abtrocknet, dass da wenig Restfeuchte drauf bleibt. Auch ganz einfach auf ein Taschentuch, auf irgendwas Saugfähiges drauflegen, damit eben da keine Feuchtigkeit stehen bleibt. Und dann ist es wirklich in vielen Fällen wieder viel funkelnder und schöner als vorher.
Da hätte ich gleich eine Frage. Mikrofasertuch, ja. Darf man das verwenden?
Mikrofasertuch kann man verwenden, genau, ist eben vielleicht sogar um ein Stückerl besser als die Silberputztücher, weil eben da kein Abschmirgeln stattfindet oder keine Substanz drauf ist, die da jetzt eines von der Schutzschicht was wegnimmt. Das, was wieder der Vorteil von den Silberputztüchern ist, da ist oft auch so ein kleines Fluid drinnen, was eben, wenn es leichte Verfärbungen sind, die auch dann eben wegnimmt. Das macht halt das Mikrofasertuch nicht. Ja.
Mhm. Dann noch eine Frage, ich habe jetzt einen Ohrring in der Hand. Wie putze ich den jetzt? Also vorne habe ich die Steine, dann mache ich es mit einem Mikrofasertuch und hinten den Teil genauso, wo es jetzt matter ist?
Genau, also kann man auf beiden Seiten machen, wobei ich auf der Vorderseite, weil ich sehe gerade, da sind sehr schön Steine gefasst und das glitzert sehr schön, da ist es dann auch oft so, dass man mit einem Mikrofasertuch auch hängen bleiben kann. Und da ist es vielleicht wirklich besser, dann eben diese kleine Bürste zu nehmen und das eben einmal so zu putzen quasi, weil dann die Stellen quasi, wo die Steine, die sogenannten Krabben, das sieht man oft nur so als kleine Pünktchen um den Stein rundherum, dass sich da dazwischen eben einfach der Schmutz sammelt. Ja. Also da wäre es fast besser mit Wasser und einem Bürstchen das zu säubern und auf der Rückseite dann eben mit dem Mikrofasertuch.
Okay. Ja. Und dann ist mir noch was eingefallen. Wir haben ja die Ohrstecker, den Ohrhänger, und da hat der Christian gesagt, hinten ist ja so ein kleines Plastikteil. Das soll man nicht wegschmeißen, weil wir haben immer geglaubt, das ist nur, dass es beim Katerl hält.
Genau.
Man sollte dieses kleine, wie heißt das jetzt genau, so ein Plastikteil?
Ist,
oder?
Genau, es ist quasi ein Stopper, ein Plastikstopper. Ja. Und der ist eigentlich dafür da, dass gerade bei diesen Ohrhängen oder Ohrhaken, sollte man sich da irgendwie vielleicht stärker bewegen, dann kann es passieren, dass der rausrutscht, weil er ja eigentlich kein Hindernis hat. Und dieser Plastikstopper wäre eben dafür da, damit man es eben nicht verliert, die Ohrhänger. Aber das passt ganz gut zu diesen Mythen vielleicht dazu. Ja. Also das ist kein Ding, was man wegschmeißt, was verpackt ist, sondern das wäre wirklich dafür da, um das Verlieren der Ohrhänger zu vermeiden.
Als Frau
vermeiden,
kann ich das sagen, speziell im Herbst, wenn man dann viele Schals oder so trägt, ja, das ist schon oft passiert, dass dieses Ding im Schal hängen bleibt und mit dem Schal ziehst du das Ding raus und dann ist es weg. Ja? Und bis du drauf kommst, weißt nicht mehr, wo habe ich jetzt den
Schal. Wo habe ich es verloren?
Und wo habe ich es jetzt verloren? Und damit das nicht passiert, weil es ist ja doch hochwertig, sind die Stopper da, dass das nicht passieren kann.
Weil das habe ich auch nicht gewusst, weil wir haben sie immer weggeschmissen.
Ja, genau. Um Gottes Willen, um Gottes Willen.
Weil wir haben immer geglaubt, das gehört zur Verpackung dazu, dass die Ohrringe drin schön präsentiert sind.
Nein. Genau. Ja, welche Trends erwarten wir für Winter, also für den Herbst, Winter 2021, 2022? Wo geht die Reise hin?
Also prinzipiell das, was jetzt auch schon die letzten, sage ich jetzt mal, 2 Jahre begonnen hat, der Trend zum feinen Zarten, der bleibt auch noch, so wie wir das sehen, länger. Deswegen haben wir auch geschaut, dass eben bei der Roma-Kollektion eben ein paar zarte, feine Teile auch mit dabei sind. Genau derselbe Grund ist auch, dass wir auch etliche gelb vergoldete Teile dabei haben, weil das eben momentan wirklich ein Trend ist mit Goldfarbe, also Gelb-Goldfarbe. Das sehen wir, dass das immer stärker wird. Generell Farben, auch bei den Steinen, sind ganz, ganz wichtig. Also egal, ob es in diesem einen schönen geometrischen Schmuckstück von euch mit den Emaillierungen drinnen ist, wo eben ein buntes Email verwendet wurde, oder ob es eben geschliffene Farbsteine sind, da ist es jetzt so, dass es wirklich eben bunter wird. Man merkt es auch oft bei anderen großen Marken und Anbietern, dass die einfach viel mehr knallige, bunte Steine verwenden. Mhm. Also es sind so 2 Trends, die sich wirklich so grob drüber ziehen. Und das, was wir halt auch bei uns im eigenen Shop sehen, ist halt, dass so die Sachen, die vielleicht früher so ein bisschen alt und verstaubt wahrgenommen wurden, dass die jetzt wieder trendig sind. Also so wie wir vorher auch kurz besprochen haben, so dieses Gelbgold mit weißer Perle, das ist momentan, wenn es zart und fein ist und eben modern umgesetzt ist vom Design, ist das momentan ein Riesentrendthema.
Ja. Na, sehr gut. Also ich persönlich bin jetzt auch schon am Goldtrip gekommen, habe ich ja auch genau. vorher gesagt schon. Und ja, feiner Schmuck sowieso. Ja, ja, schön. Schade, jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. vielen Dank, es war sehr, sehr interessant für uns und für unsere genau. Hörerinnen und Hörer, was wir alles heute erfahren konnten. Und ich glaube, wir konnten noch ein paar Mythen aufklären und einmal hinter die Kulissen von so einem Schmuckstück gelangen.
Ansonsten sind wir jederzeit gerne bereit, auch über euren Online-Shop Fragen zu beantworten und Rede zu stehen, wenn es so Fragen gibt, wo wir besser beantworten können als ihr.
Super, gerne. Werden wir gerne auf das zurückkommen. Ja, am Ende möchten wir immer unseren Hörerinnen etwas weitergeben. Lieber Christian, was möchtest du der Welt sagen?
Ja, also nachdem ich anfangs gesagt habe, dass ich als meine Grundausbildung eben Goldschmied gelernt habe und wir auch mit sehr vielen Juwelieren eben in Kontakt sind, weiß ich, dass generell Lehrberufe momentan leider nicht so frequentiert sind, was sehr schade ist. Auch damals bei meiner Ausbildung war es schon so, dass es zum Beispiel in Wien gar keine Schule, Goldschmiedschule mehr gab, sondern dass man da eben nur, wenn man in einem Betrieb quasi Lehre machen konnte, was schwierig war, weil eben wenig Lehrstellen vorhanden sind, eine Ausbildung macht und dann die Berufsschule dazu macht, aber so eine externe Schule gab es eben nicht. Da bin ich dann bis nach Oberösterreich gependelt, um die Schule zu machen. Und auch da war jetzt die Frequenz leider nicht so groß. Also das wäre natürlich ganz toll, wenn sich viele Junge da wieder diesen traditionellen Berufen auch annehmen, wie Goldschmied oder Uhrmacher. Weil also auch mit dem, dass eben die Leute wieder mehr Wert auf Qualität legen, braucht es auch dann Leute, die das quasi im After-Sales-Service auch bearbeiten. Weil wenn kein Goldschmied da ist zum Reparieren, dann wird es auch mit dem After-Sales-Service schwierig. Und das wäre ganz toll, wenn also viele Junge sich wieder begeistert, einer so einer Lehre zu wenden.
Schöne Worte. Möchtest du auch noch was sagen?
Also was mir dazu noch eingefallen ist, als Pendant zum Christian für den Lehrberuf, nachdem ich fast 40 Jahre selbstständig bin, dass ich einfach der Welt da draußen sage, nicht scheuen. Es ist immer wieder ein Fallen und Aufstehen, aber das ist es egal, was man im Leben macht. Und wenn man etwas tut, wo man wirklich mit Herz und Seele dabei ist, übersteht man auch, wie man jetzt gesehen hat in der Krise, dunkle Seiten. Und es muss einfach Freude machen. Also nicht scheuen, sich auch vor einer Selbstständigkeit.
Sehr schön. Ja, fein. War interessant, oder?
Was sehr meinst du? Interessant. Ich habe wieder sehr viel dazugelernt.
Und viel gehört. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende unserer Folge. Es hat wieder irrsinnigen Spaß gemacht. Wir wollen uns ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr bei uns wart.
Danke auch.
Danke fürs Dabeisein.
Und wir verabschieden uns jetzt bis zur nächsten Folge wieder mit spannenden Themen und wünschen euch einen wundervollen Tag.
Bis zum nächsten Mal.
Eure Stefanie
und Birgit.
Tschüss.